Ja, meine lieben Kinder der Sterne, ganz viele Grüße und ganz viele Shoutouts gehen raus an den Catch Club, einen wunderbar strahlenden Podcast am Himmel des Wrestlings. Von mir, von Levaniel. Deswegen viele Grüße. Hört einfach mal rein.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen hier wieder im Catch Club. Diesmal zu einer neuen Folge vom Independent Circuit. Ich bin aber nicht alleine hier, sondern bin wie immer hier mit meinem Deathmatch Tag Team Partner, dem Drew.
Hallo.
Ach, hast du dir noch paar Glasplatten aus dem Kopf gezogen?
Ja, ich habe die ganzen Gussplatten, die hingen noch in meiner Stirn fest. Die mussten erstmal mit dem Bagger wieder rausgedreht werden.
Ja, solange du kein Glas isst.
Ja, beim nächsten Mal vielleicht.
Ja, gut. Ja, wir sprechen ja Glas. Ja, wir sprechen über Game Changer Wrestling.
Ja, Glas hatte da auch eine sehr bedeutende Rolle diesmal.
Oh ja. Und zwar schon, ja, jetzt vor 2 Wochen stand Ashes to Ashes auf dem Plan. Die nächstgrößere Show, die erste Show nach dem Collective-Wochenende namens Spring Break.
New Jersey.
Genau, im Showboat. Als Kommentatoren fungierten Kevin Gill, der das ja eigentlich immer macht, und Schlack.
Das war so witzig. Vor allem, ich habe das erst, du hast mir das zwar geschrieben, aber ich hatte das dann irgendwie vergessen und habe dann irgendwie so dann irgendwann im zweiten Match oder sowas gemerkt, so, ja, was ist das eigentlich für ein Dude da mit seiner komischen Raucherstimme am Kommentar? Haben sie jetzt irgendwie Stevie Richards geholt oder was ist da los? Ja, bis ich dann gecheckt habe, dass das Schlack war. Mega witzig.
Geil. Es ist so lustig, ja. Das Lustige ist, er konnte dann auch bei vielen Matches sagen, ey, mit dem habe ich mich auch schon geprügelt. Richtiger Assi, der Typ. Und,
Ja,
das fand ich sehr cool tatsächlich. Also, es brachte tatsächlich, weil sonst sagen wir immer so, die GCW-Kommentatoren sind immer so ein bisschen überdreht und schon eher nervig.
Ja.
Aber da fand ich es tatsächlich sehr angenehm.
Ja, wer hätte mal gedacht, dass Schlack die Kommentatoren wieder auf den Boden holt.
Ja, nee, weil das hatte keine gespielte Lockerheit, so wie sie es manchmal tun, sondern Schlack hat halt geredet, wie die Worte aus dem Mund fallen.
Ja.
Und das tat dem Produkt am Kommentar tatsächlich echt gut.
Genau. Ich meine, klar, du hast halt auch dann manchmal gemerkt, ne, wenn der irgendwann sagt, dass er keine Ahnung hat, wie zum Beispiel in dem Janella gegen Moriarty Match oder sowas halt, ne?
Ja,
aber,
klar.
Gut, aber Schlag ist ja jetzt auch niemand, der sich mit Wrestling auskennt, was dann vielleicht ein bisschen technischer ist oder sonst irgendwas, ne? Also,
nee,
von daher.
Der kann nur Fäuste und Waffen.
Ja. Nee, von daher ist das auch okay, aber ja. Das stimmt, das hat eine ganz nette Dynamik mit Kevin Gill zusammen und vor allem, glaube ich, auch mit MLJ.
Genau.
Dem Ringansage, das hat schon gepasst. Also das war dann, wie du sagst, ja. nicht so ganz überdreht, wie das manchmal bei Kevin Gill und Brad Lauderdale oder Kevin Gill mit sonst irgendwem ist.
Ja, genau. Und die ganze Show startete, ich sagte ja schon, Fäuste und Waffen.
Ja.
Waffen passt tatsächlich drauf und zwar der, er nennt sich ja anscheinend jetzt selbst der neue Deathmatch-König. Nachdem er Masada besiegt hat beim Spring Break, Atticus Kurga.
Ja, ganz kurz vorher ist noch was passiert.
Stimmt, ja, ganz vergessen, ja, genau, erzähl.
Und zwar kam Ricky Shane Page heraus.
Genau.
Wurde dann natürlich erstmal wieder ausgebuht, beschimpft, ne, mit AS Pussy
Champs. Alter, das Krasse ist, du, der ist nicht mal Champ mehr und die rasten noch immer so aus, also. Du kannst sagen, was du willst, das ist für mich einer der besten Heels unserer Zeit.
Ja, voll. Absolut. Eigentlich hat er aber auch gar nichts gesagt, sondern das Reden hat dann MLJ für ihn übernommen. Und er hat einfach ganz kurz verkündet, Ricky Shane Page ist jetzt nicht mehr Part vom GCW-Roster, sondern der wechselt jetzt zu JCW, zu Jersey Championship Wrestling. Ich glaube, du weißt gar nicht, ob wir darüber schon geredet haben, aber
Weiß ich nicht genau. Ich meine, wir hätten was angeschnitten.
Angeschnitten, ja, dann kann man es ja ganz kurz erzählen. Also JCW, Jersey Championship Wrestling, ist quasi die, die Vorgänger-Promotion gewesen von GCW, also als Brad Lauderdale quasi die JCW komplett übernommen hat, ist daraus halt Game Changer Wrestling geworden. Und jetzt hat man den alten Ownern dann halt die Rechte komplett abgekauft an JCW. Und ja, ich will nicht sagen, es wird eine komplett neue Liga, aber es ist quasi wie so ein Zweitbrand von GCW, wenn man so will.
Ja, genau, so ein Zweitbrand, wo du Leute reinpackst, die eher noch nicht so bekannt sind.
Ja.
Und wo du auch mal Leute was austesten lässt. Und da war jetzt auch schon die erste Show, die lief auf YouTube.
Genau, die war an dem gleichen Tag, ja.
Genau. JCW Opening Day. Ich habe nur gehört, dass der Main Event komplett besoffen gewesen sein soll. Den wollte ich mir mal angucken. Mit Dante Leon und Ninja Mac.
Doch, klingt schon verrückt.
Und
ich denke, dann passt es aber ganz gut auch, dass man jetzt Ricky Shane Page rüberzieht, weil, naja, erstens ist seine Geschichte bei GCW jetzt quasi auserzählt, ne, mit dem Titelverlust und sowas allem.
Genau.
Und dann hast du halt wenigstens einen großen Namen, eine gewisse Star-Power jetzt für den neuen Brand halt auch, dass es nicht so ein kompletter Rookie-Brand quasi ist.
Richtig, und genau, das kann auch ihm nicht schaden, vielleicht kann er noch was an seinem Charakter machen oder so und
ja,
wie gesagt, das wäre ja gar nicht verkehrt, wenn er jetzt mal was anderes sieht, also so ein paar andere Wrestler und nicht nur wieder mit im gleichen Hamsterrad rumhängt im Main Event.
Ja, definitiv.
Und aber wie gesagt, es ging los mit Atticus Kuga, nachdem er Masada besiegt hat und somit sich an der Deathmatch-Ikone begangen hat, hat er gesagt, so, du Gatekeeper, jetzt bist du dran, Tony Deppen. Und ich muss sagen, das war ein guter, flotter Opener zu Beginn.
Ja, also
kam es mir nur so vor, oder war Tony Deppen in dem Match mehr an den Seilen als sonst? Ich war zuerst so, was ist mit Tony Deppen? Ist jetzt Luchador?
Ja, ist mir gar nicht so jetzt bewusst aufgefallen, aber es ist gut möglich, ja, das kann sein. Vielleicht versucht
also
er ein bisschen.
Mir ist das echt aufgefallen, dass er da irgendwie mehr an den Seilen war als sonst.
Ja, möglicherweise versucht auch ein bisschen was Neues auszutesten oder sonst irgendwas halt, ne?
Vielleicht dachte er sich auch gegen Atticus Kuga, was auch Sinn macht, weil Atticus Kuga ist ja halt so der. Ja, was ist Atticus Kuga, außer dass er ein Deathmatch-Wrestler ist?
Eigentlich nichts, oder? Ich glaube, ich denke, bei ihm wird es jetzt auch einen großen Charakterwandel geben, weil er hat ja zum Beispiel auch jetzt keine 4VO-Gear mehr an. Er hatte gelbe Gear anstatt statt dem Grün.
Ja.
Ja gut, ich weiß halt auch nicht, in welcher Form jetzt noch quasi 4VO existieren wird, wenn Ricky Shane Page quasi raus ist.
Gar nicht mehr.
Vermutlich eher nicht. Also er hat zwar geschrieben auf Twitter, also Atticus Kuga, dass er ganz gerne, weil GCW hat jetzt angekündigt, dass sie demnächst in Mexiko sind, wo sie dann mit Sona 23 eine Show zusammen machen wollen, die es ja letztes Jahr eigentlich geben sollte.
Also die Show jetzt
nachgeholt. Und da hatte Atticus Kuga halt gesagt, dann gib mir doch und Eric Ryan den Tag Team Title Shot.
Ja.
Das hätte er gesagt, also dass vielleicht dann, keine Ahnung, so ein paar einzelne Leute, also vielleicht er dann und Eric Ryan. Und ich glaube, der andere Dude, der war doch auch irgendwie im Tag Team mit Eric Ryan beim Spring Break, wie heißt denn der nochmal? Bobby Beverly oder irgendwie sowas, ne?
Bobby Beverly, genau.
Genau, und keine Ahnung, vielleicht machen die einfach so ein Dreier-Ding daraus oder vielleicht dann nur Koga und Eric Ryan als Team. Also vielleicht sowas könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, so in der Form, wie wir das Stable hatten, wird es das wahrscheinlich eher nicht mehr geben, denke ich.
Nee, vor allem RSP hat es ja auch getragen mit dem Hass, den man auf ihn hatte.
Ja, natürlich. Und von daher, keine Ahnung, also ich glaube, die werden schon alle noch Heels bleiben, vor allem bei Koga oder sowas, könnte ich mir das schon vorstellen, dass er halt...
Koga ist für mich im Laufe des Jahres, je nachdem, was noch so passiert... Er ist auch ein Anwärter, der auch auf jeden Fall mal ein World-Title-Match kriegt.
Ja.
Weil da musst du sagen, das erste, was ich von dem gesehen habe, war letztes Jahr bei der Backyard-Show. Und da dachte ich mir auch schon, krasser Typ. Ja. Aber jetzt das Ding mit Masada und jetzt auch das mit Tony Deppen, der macht sich. Und das ist halt so in dieser Sparte, ist das halt echt die Zukunft, der Typ.
Ja, also denke ich auch gerade, was jetzt so Deathmatch Wrestling ankommt, wird das der wahrscheinlich sein, der die
Digga, der ist 24.
Ja, genau, also der wird, denke ich, schon die Deathmatch-Szene jetzt, vor allem bei GCW, aber generell in den USA jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre mitprägen und anführen.
Definitiv. Wie gesagt, der ist jetzt 24. Der ist noch gut im Schuss. Wenn man das von jemandem sagen kann, der...
Zumindest macht es den Eindruck, sagen wir es so, ne? Also, wie das dann halt for real ist, kannst du ja nie wissen, aber er scheint doch zumindest einigermaßen halt, also nicht komplett zerbrochen sein an diesem Stil, sagen wir mal so.
Genau. Und, auf jeden Fall, ich fand das Match ganz gut.
Ja, fand es auch ordentlich. Auch ein großer Sieg natürlich gegen jemanden wie Tony Deppen hier, das kann ich auch mal sagen, ne?
Deswegen war das ja, sagte ich das ja gerade mit dem World Title Match. Und ich finde es schön, dass die dann auch so Sachen sagen wie, der Gatekeeper und dass die dann auch so, was er ja auch ist. Frage ist halt, ob er jetzt noch regelmäßig bei GCW zu sehen sein wird, da er jetzt auch ROH TV Champion ist.
Ja, das ist korrekt. Soviel ich weiß, hat er keinen Vertrag unterschrieben bei ROH, aber das kann sich ja auch von einem auf den anderen Tag ändern, also who knows, ne?
Eben.
Aber vielleicht hat man es vielleicht auch deswegen gesagt, okay, dass man sagt, okay, ja, jetzt ist der halt bald weg, dann lass dir noch ein paar Leute quasi overbringen oder sowas halt.
Ja, er ist ja auch gut.
Ja, natürlich.
Dann auf jeden Fall muss ich sagen, war das schon mal ein guter Opener. Dann ging es weiter mit einem Match. Das gefiel mir auch sehr gut. Cole Rhetoric, der lustige Mann mit seinem Ringer-Outfit, gegen Brandon Lee, ein Teil von Young, Dumb and Broke. Boy, die Theme von Young, Dumb and Broke finde ich so gut.
Das ist nice, ja.
Die finde ich so gut. Das Match war ein schnelles Ding.
Ja, war ein schnelles, okayes Ding. Hat mir persönlich nicht so viel gegeben, aber ich bin auch nicht so into die beiden Wrestlers. Also ich habe noch nicht so viel von denen gesehen, dass ich jetzt...
Cole Rhetoric, hatte ich ja gesagt, da bin ich komme ich nach und nach echt rein. Den finde ich ganz gut.
Ja, das ist auf jeden Fall jemand, wo du halt Potenzial siehst. Das wird so einer der nächsten Newcomer halt quasi so im Indie-Bereich, denke ich mal, so werden.
Ja.
Und
mit Brandon Lee fremdel ich aber auch tatsächlich.
Ja, der ist auch nicht so, jung. Der hat eine krasse Physik auf jeden Fall.
Ey, das auf jeden.
Und ist auch durchaus Potenzial da. Das muss man schon so anerkennen, das ist definitiv.
Du, das geht ja für die ganzen Young Dumb and Broke Leute.
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Und genau. Dann, was dir aber auf jeden Fall gefiel und wo du auf jeden Fall sehr into it bist, ist das nächste Tag Team Match mit Iron Beast, KTB, Shane Mercer gegen Bussi, Alley Cat und Effie. Du darfst.
Ja, Mann, das war geil. Das war nice. Erstmal Bussi, also Alley Cat und Effie finde ich genial. Also jetzt mal abgesehen von dem Namen, ist das halt eine Kombi. Die halt, das ist halt easy, das ist halt so ein Match made in heaven, wenn du so willst, ne? Das funktioniert allein halt von den Charakteren, die beiden sind halt mega gut. Und Iron Beast finde ich halt schon mega geil, weil, also, ich hätte nicht gedacht, dass das so zwei Leute sind, also KTB und Shane Mercer, die mir halt eigentlich, fast schon egal waren, also die haben mich nicht wirklich immer irgendwie gejuckt, aber als Team finde ich einfach, funktionieren die einfach so gut, dass das ist krass.
Ja, ich hatte dir ja geschrieben, weil du mir das auch geschrieben hattest, als du das geguckt hast, dann war ich so, ey, die komprimieren sich im Tech-Team halt beide zusammen nur auf ihre jeweiligen Stärken und das andere wird dadurch komplett kaschiert und deswegen funktioniert das dann auch vermutlich so gut.
Ja, das wird der Grund sein. Ich denke, du hast da recht. Aber das ist halt einfach krass. Und dann, wie die Leute dann einfach durch die Gegend werfen. Und dann auch diese Finish-Sequenz, die gab es ja, glaube ich, schon beim Spring Break mit dem Moonsault Fallaway Slam vom Top Rope, aber in den Stand. Und dann in die Powerbomb von KTB geworfen. Und dann irgendwie noch eine Powerbomb von Shane Mercer oder irgendwie so ein Kram hinterher. Ja. Wo du dir so denkst, Alter, wie machen das? Die wiegen gefühlt 150 Kilo oder was auch immer, sind 1,90 Meter groß oder sowas halt gefühlt.
Und Shane Mercer ist 1,81 Meter und wiegt 95 Kilo.
Ja, okay, geht ja noch dann.
Und KTB ist 1,85 Meter und wiegt 124 Kilo. Ja,
aber die sehen halt zumindest so aus, als ob die sowas nicht tun können. Sollten. Und machen das dann halt einfach, wo du dir denkst so, what the fuck, Alter?
Du, ich erinnere dich an Spring Break, wo Shane Mercer einfach zwei Leute, also Eric Ryan und Bobby Beverly, auf den Schultern hatte, auf jeweils auf einer, und KTB da mit dem Doomsday-Device runterkam. Ja. Also, das sind einfach Tiere.
Ja, voll. Und das Match fand ich auch cool, echt. Das war ja fast schon ein verlängerter Squash, wenn du so willst. Also, ist ja nicht so, dass Bussi jetzt irgendwie eine große Chance gehabt hätte.
Auch nicht der erste und letzte an diesem Abend.
Das ist richtig. Aber von daher, also, wie gesagt, hinter Iron Beast stehe ich total voll. Bussi finde ich auch ganz cool eigentlich. Also, wie gesagt, da passt es halt irgendwie so, diese Zusammenmischung von beiden.
Ja, Frage ist, Ellie Cat hat hier jetzt auch gerade einen Character Change.
Ja.
Ob das dann halt auch so bleibt, ne?
Ja, das ist halt die Frage. Also, es wäre jetzt irgendwie dumm, wenn man das Team jetzt quasi gegründet hat und man verwirft es dann jetzt wieder. Aber ich finde den Charakterwandel eigentlich, den Ellie Kid gerade macht, ganz gut. Deswegen wäre es halt schade, wenn man den jetzt wieder verwerfen würde.
Ja.
Und da ist, denke ich, der Einzelcharakter dann wichtiger als das Tag-Team, finde ich.
Eben, sehe ich nämlich auch so.
Und Effie kriegst du schon irgendwie anders unter. Da mache ich mir, glaube ich, jetzt nicht so die großen Sorgen drum. Von daher wäre es mir, glaube ich, wichtiger, dass man jetzt quasi Ellie Kid dann irgendwie mit einem neuen Charakter besser etabliert. Vielleicht ein bisschen ernster und so weiter halt. Ich glaube, das würde ihr auch ein bisschen besser gut tun. Und
ja, unbedingt.
Für das Standing in GCW wäre das vielleicht auch ein bisschen besser, wenn man sie als einen glaubwürdigeren, besseren Contender für irgendwas halt darstellen würde.
Richtig. Glaubwürdiger Contender. Nächstes Match. Lee Moriarty darf gegen Joey Janela dran. Moriarty, der noch beim Spring Break gegen Rich Swann verloren hat. Janela, der beim Spring Break gegen Dickinson gewonnen hat,
yes,
trafen aufeinander und ich muss sagen, starkes Ding.
Ja, war auf jeden Fall gut. Also war halt von der Qualität das ja, was du dir bei so einer Ansetzung halt auch versprichst, ne? Genau. Wenn du hast Moriarty gegen Janela, ja, klingt nice.
Also wenn nicht viel falsch läuft, ist es halt ein Safe Call.
Richtig, absolut. Hat ja auch ganz gut gepasst, ne? So, Janela versucht sich immer so ein bisschen durch irgendwelche unorthodoxen Sachen aus den Holds zu wenden von Moriarty. Moriarty, der einfach technisch wahrscheinlich mit der beste Indie-Wrestler überhaupt ist aktuell.
Und müssen wir nicht drüber sprechen.
Und dann dagegen setzen und sowas alles. Das hat gepasst, das war ein echt gutes Ding. Auch schön, dass also bei Janela merkst du eigentlich gar nicht, dass der noch bei AEW ist, weil der halt so viel Indie-Kram eh noch macht.
Also bei Janela ist halt auch die Frage, wie lange der noch bei AEW ist und was AEW sich von dem erwartet. Also wenn ich jetzt durch seine Matches gehe, die der seit in diesem Jahr 2021 hatte. AEW Dark, GCW, GCW. AEW Dark, Dynamite, Dark, GCW. Dann 5 Auftritte bei Dark und Dark Elevation. GCW, Dark, JCW und jetzt zweimal GCW.
Ja, das ist, wenn ich das jetzt gerade richtig mitgekriegt habe, das ist ein Match bei Dynamite gewesen.
Ja.
Und, das ist halt, also ich meine, ich kann das natürlich verstehen, dass Janelle überhaupt gesigned worden ist. Das war halt zu der damaligen Zeit, oder ist es eigentlich immer noch ein großer Name in den Indies. Aber du hast da quasi, also außer so, dass ab und zu mal ein bisschen hin und her mit Moxie, was er hatte, und ich glaube, das kleine Programm mit Kip Sabian, was er hatte, am Anfang, hast du ja fast überhaupt nichts mit Janelle. Also ich gucke jetzt keinen Dark und weiß jetzt nicht, was der da für Storylines hat, aber viel wird das jetzt auch nicht sein.
Ja, der ist halt in einem Tag-Team mit Sonny Kiss und da ist das Problem, man hatte mal so zu Beginn von Dynamite, so relativ zu Beginn hat man ja auch mal so Promo-Clips von den beiden gezeigt, wie sie als Team zusammenfinden und dann an so einer Tankstelle mit so Kampfsequenzen. Aber das hat auch Potenzial, aber das hat man halt einfach fallen gelassen. Und ja, da bin ich der Meinung, so sehr ich auch Janela mag, den brauchst du bei AEW nicht. Lass ihn doch lieber wieder konsequent bei GCW antreten, was er eh macht.
Ja.
Und ja.
Ja, also du hast schon recht, also so sehr man halt Janela mag, was wir ja tun, aber darum geht's ja nicht. Warum sollst du jemanden halt da irgendwie versauern lassen, wenn du halt eh nichts mit dem tust, ne? Ich meine, ne, AEW hat ja auch ein sehr großes Roster, dass die halt nicht jeden einbringen können, ist ja auch klar, um Gottes Willen. Aber, keine Ahnung. Also, ich denke, bei AEW wird es früher oder später auch so weit kommen, dass es halt Wrestler gibt, wie bei WWE, die halt sagen, ja, wir bitten um unsere Entlassung, wir sind halt unzufrieden, wie wir eingesetzt werden. Also nicht, weil das Produkt von, also nicht wie bei WWE, weil das Produkt halt scheiße ist, sondern einfach, weil die sich dann halt denken, vielleicht, jo, warum, was soll ich hier, wenn ich keine Ahnung, in den Indies verdiene ich vielleicht ein bisschen weniger oder weniger, aber da kann ich halt meine regelmäßigen Auftritte und so weiter machen halt. Also früher oder später wird das bei AEW auch kommen.
Ja, auf jeden Fall, aber...
Was ja auch nichts Schlimmes ist, um Gottes Willen, wenn die Leute sagen, ja, wir haben keinen Bock mehr oder wir fühlen uns nicht gut genug eingesetzt, wir wollen gehen, dann ist das ja halt so. Also wie gesagt, du kannst ja halt auch in so einer großen Company mit so einem großen Roster halt nicht jeden vernünftig einsetzen. Das ist halt so, ne?
Yes.
Und ja, keine Ahnung, das wird so früher oder später gehen. Also ich meine, für Janela macht es im Moment keinen Unterschied. Der kriegt sein monatliches Gehalt von AEW und dümmelt trotzdem gefühlt bei jeder GCW-Show rum. Also, aber keine Ahnung, ob das dann halt das Wahre ist und so, zumal ich wohl auch mal gehört habe, dass es wohl bei AEW mittlerweile so ist, also zumindest jetzt seit die Pandemie ist, du musst halt quasi deine Indie-Auftritte auch von Tony Khan absegnen lassen und sagen, oder dich rechtfertigen quasi, warum das jetzt gerade, diese Show jetzt wichtig ist irgendwie, dass du da am Start bist oder sowas, oder zumindest war es mal so, also keine Ahnung, ob das dann alles wert
ist. Kann ich aber immer noch verstehen, weil bei jedem Auftritt, den du hinlegst, ist ein Gesundheitsrisiko da.
Natürlich, wenn du dich halt verletzt, dann fällst du halt für deinen Hauptarbeitgeber auf, na klar.
Ja, und ja, aber ich find's schon gut, dass du da immer mal Leute siehst, die dort aktiv sind in den Indies, obwohl sie bei AEW gesigned sind. Ja, aber wie gesagt, zum Match nochmal, ich fand's sehr gut, hat mir gefallen, vielleicht ein, zwei Minuten kürzer. Ja. Aber es ist ja eine Geschmacksfrage und ja, Moriarty ist auf dem aufsteigenden Ast in den Indies einfach.
Ja, ist die Frage halt, wie lange noch, ne?
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir... also er hat ja jetzt auch letzte Woche oder vorletzte Woche bei Beyond den IWTV-Titel verloren gegen Wheeler Utah. Was übrigens ein richtig gutes Match war. Also es ging zwar 52 Minuten, was erstmal halt ein bisschen so ein Upturner ist. Aber man muss auch sagen, es war wirklich richtig gut. Also... das muss also wirklich technisch auf einem sehr, 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 sehr hochwertigen Level. Also was so US-Wrestling geht, sind das wahrscheinlich auch die beiden besten technischen Wrestler, die es gibt, zumindest im US-Indie-Wrestling.
Und, ja, die noch nicht gesigned sind, weil dann kommt halt ein Zack Sabre.
Genau, also...
Und wenn Gresham.
Ungesigned jetzt kann man das schon zumindest sagen, ja, bei den beiden. Und deswegen, es war, also von der Qualität war es und von der Technik war es sehr, sehr hochwertig. Es kann ich sehr empfehlen, wenn man mal eine Stunde Zeit hat oder sowas halt oder sagt, okay, das stört einen jetzt vielleicht nicht so mit der Länge unbedingt. Also mich stören solche Matches in letzter Zeit auch, vor allem, weil man es halt durch New Japan sehr, sehr oft kennt, ne?
Ja.
Aber wenn man das ein bisschen ausblendet und sich darauf einlässt, dann ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Match.
Werde ich auf jeden Fall, ist auf meiner Watchlist.
Und wie gesagt, da kam für mich halt so ein bisschen die Vermutung, dass man sagt, okay, vielleicht ist der wirklich gesigned worden, weil, gut, ich meine, es ist halt nur ein Titelverlust, also man kann auch einfach sagen, wir wollten Wheeler Utah den Titel geben, aber der hielt den Titel auch jetzt knapp nur, ich glaube, anderthalb Monate hatte irgendwie zwei Verteidigungen gehabt.
Ja, der hatte den anderthalb Monate, nachdem Warhorse, den er irgendwie 400, 500 Tage hatte.
Genau.
Es ist halt die Frage, was kommt.
Ja, möglich. Meine andere Vermutung war zuerst, aber die habe ich dann irgendwie gedacht, ist irgendwie Quatsch. Ich habe gedacht, so, weil es gibt ja so ein bisschen quasi Beef zwischen IWTV und GCW so ein bisschen. Dass man gesagt
das
hat.
Das dachte ich mir tatsächlich auch.
Dass man vielleicht gedacht hat, irgendwie so, ja, okay, Moriarty ist jetzt der Typ, den wir hier bei GCW elevaten wollen. Da passt das jetzt irgendwie nicht, dass der jetzt bei IWTV irgendwie mit dem Titel rumläuft, aber ich weiß nicht, das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, weil wenn man jetzt sagen würde, okay, entscheide dich zwischen IWTV und GCW, ist das ja irgendwie Quatsch, weil wenn er dann zu GCW gehen würde, dann würden dem ja eine ganze Menge Ligen und Bookings halt wegfallen, weil der IWTV-Banner ist ja schon ziemlich groß, da hängen ja ziemlich viele Promotions drunter. Und dann ja. Zu sagen, ja, it's me or them, das wäre für den einfach ein viel zu großer Nachteil, weil einfach eine ganze Menge Ligen dann für den wegbrechen würden.
Eben, also...
Keine Ahnung, und dass es ein Beef zwischen Beyond und zwischen GCW geben kann, kann ich mir dann da auch nicht vorstellen, weil erstens gehört der Titel ja nicht Beyond, sondern dem Verband, unter dem Beyond ist, und ich glaube, Beyond sind so ziemlich, und GCW sind so ziemlich die beiden Ligen, die am coolsten miteinander überhaupt sind.
Ja, eben.
Und deswegen, also vielleicht ist das ja, hat das ja trotzdem was damit zu tun, wir wissen es nicht, ansonsten sehen wir halt in einem Monat oder sowas ein Bild von Lee Moriarty in einem Performance Center Shirt. Was auch genau. Nie, was halt auch nicht ausschließen kannst, aber you never know, keine Ahnung. Ich will da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren und ja, mal schauen, was da so kommt.
Yes. Wo ich jetzt auch gerade was gelesen habe, wo ich gar nicht wusste, kommen wir zum nächsten Mann. Matt Warner. Der Typ mit dem besten Team der Welt.
Ja, Mann.
Schöner Hillbilly, Quatsch, mich gleich mal suchen.
Simple Man von Shinedown.
Ja. Sehr gut, danke.
Gerne.
Auf jeden Fall, der hatte dann auch, wie du sagtest, du sprachst von länger gezogener Squash. War das Match für mich auch?
Ja, man hat ja dir quasi, Nolan Edward ist ja auch jemand, glaube ich, der so versucht, in diese Deathmatch-Szene so ein bisschen reinzukommen.
Genau, der hat auch noch kein eigenes Cage-Match-Profil, sprich, ja. Ich kann gar nicht gucken, was der für Matches letztens hatte.
Ja, richtig.
Aber der war auf jeden Fall, der hatte dieses gute Deathmatch bei hier Action und South Underground.
Ach stimmt, gegen die Dame da, ne?
Ja, genau.
Beim Collective Weekend. Ja, stimmt.
Ja, genau.
Stimmt, du hast recht. Und ja, ist halt dadurch jemand, der halt quasi versucht, da in die Deathmatch-Szene ein bisschen mehr reinzukommen. Ja, wird dann halt ein bisschen weggewämst von jemandem wie Mance Warner, der halt auch mit einer der größten Namen im Deathmatch Wrestling eigentlich ist.
Genau, das war eher so Relaxed Rules Match hier.
Genau.
Hier steht halt Singles Match, aber das ist ja bei GCW immer ein bisschen ausgedehnter.
Genau, ist ein bisschen Auslegungssache. Wenn halt Leute wie Nick Gage oder sowas halt antreten oder Mance Warner oder sowas halt, dann
ja,
ist es halt
genau,
schon mal ein bisschen in die härtere Richtung, ne?
Aber das war halt quasi auch einfach ein langer Squash.
Ja.
Und ich hatte auch das Gefühl, dass Mance Warner nicht mal eine Aktion eingesteckt hat, wirklich.
Ja, ist gut möglich. Das ist, kann tatsächlich sein. Ich muss auch sagen, Mance Warner finde ich großartig. Deswegen würde ich auch mal gerne irgendwie gegen Gage oder sowas in einem World-Title-Match sehen.
Unbedingt. Also Warner finde ich super und.
Ist glaube ich gar nicht so oft bei GCW, wenn ich das, glaube ich, mitkriege. Immer nur mal so hin und wieder, also gar nicht so sehr regelmäßig, glaube ich.
Ich guck grad mal, der war jetzt bei GCW, der ist bei AIW, der ist ganz viel bei AAW, weil der dort der Heavyweight Champion ist.
Ja, genau.
Dann war der jetzt noch beim TPI.
Ja, gut.
Naja, TPI, ne? Also. Wow.
Was denn?
Ich lese gerade nur den ersten Tag vom TPI des letzten Jahres. Es war noch, ja genau, TPI
ja,
2020.
Genau, war das 2020, aber dieses Jahr.
Diese Namen. Eieiei.
Ja, hau raus.
Mance Warner ist noch so der bekannteste tatsächlich. Ja. Und One Called Menders und, ja, das war's. Okay, John May Wardock und Jake Christ, aber, ja. Naja. Oh je. Nee, aber sonst, der ist mal hier, mal da tatsächlich. Und, genau, der ist mal hier, mal da, Mance Warner. Bei ihm habe ich halt gelesen, der war bei MLW unter Vertrag.
Ja.
Und, Angeblich hatte Ende letzten Jahres AW Interesse an ihm.
Ach krass, lol.
Und der hat wohl auch bei MLW gesagt, ey Leute, ich will hier mal bitte aus meinem Vertrag raus.
Ja.
Also anscheinend habe ich gerade gelesen, hatte letztes Jahr wohl AEW Interesse an dem.
Nice.
Man hat ja noch nicht genug große Leute.
Ja, den brauchst halt dann irgendwie für so ein großes Singles-Match gegen Cody und dann halt wieder tschüss.
Ja, der hat auch gesagt, der würde gerne gegen Sting catchen.
Das ist ja, aber das fände ich geil, weil Mance Warner ist ja irgendwie auch jemand, der ein riesen WCW-Fan ist.
Genau.
Wenn man das so mitkriegt, der hatte wohl auch letztes Jahr bei so ein paar Shows, hatte dann immer so diesen, da gab es immer dieses Matches um den Big Top Belt, also dann so ein Replika von dem alten goldenen WCW World Title.
Ja, es war der ESP Belt, genau.
Und dann hat er den immer so ein bisschen random verteidigt. Und sowas halt, also von daher, gut, ich meine, Rips Ding dann, aber irgendwie witzig, wenn es so eine Konfrontation oder irgendwie sowas geben würde. Das wäre schon irgendwie cool.
Definitiv. Ja, dann Konfrontation, ja. Six Ray Scramble Match. GCW und Six-Man Scramble, das gehört einfach zusammen.
Korrekt.
Wie Rassismus und Hulk Hogan.
Das ist auch richtig.
Keine Ahnung, woher das kam. Aber naja, in dem Six-Way Scramble standen im Ring Dante Leon, Frontman Jar, Ken Broadway, Yo-Ya, Ninja Mac und AJ Gray. Also das war für mich, bis auf AJ Gray, einfach so ein Clusterfuck.
Ja, voll.
Ich kannte keinen, bis auf Ninja Mac und Dante Leon. Und, also von den GIFs von ihrem Match von ein paar Stunden davor. Und war dann so, ja gut. Aber AJ Gray hat die quasi alle mehr oder minder weggewämst.
Ja, das war halt, als dann AJ Gray quasi den Entrance gemacht hat, war mir für mich klar, jo, der macht das Ding jetzt und, wie du sagst, der wämst einfach den Rest quasi weg.
Genau, und ja, dann hat er gesagt, ey, ich konnte meinen Titel nie wirklich verteidigen. Ich will jetzt ein Titelmatch haben gegen Nick Gage. Was soll das denn? Bla, genau. Bla, bla.
Es ist quasi der Einzige, der Nick Gage damals im Titelmatch besiegen konnte und wurde dann ja gescrewt, weil, was vielleicht die Leute gar nicht wissen, eigentlich wurde ja nicht Nick Gage von Ricky Shane Page um den Titel gescrewt, sondern AJ Gray, ja?
Richtig.
Und er hat gesagt, ja, ne, nie faire Chance hier, um Titel zu kriegen, ist Nick Gage, ne? Will hier der Nächste sein.
Genau. Ja, dann kam John Oliver raus und Nick Gage. Und dann hat Oliver gesagt, ja komm, ich trete auch gegen dich an, AJ Gray. Ich besiege jetzt gleich erstmal Nick Gage. Ja. Und dann gab es das GCW World Title Match im Co-Main Event.
Yes.
Mit Nick Gage gegen Jordan Oliver.
Ja.
Und muss ich sagen, ich hatte zwar kurz Angst, als ich sie gesehen habe, gut, das dauert wohl ein bisschen länger, aber es war super solide.
Ja, aber mehr dann halt auch nicht, ne? Also es war, nee. es war ein okayes Match, würde ich sagen, aber ja, jetzt
wir reden aber halt auch immer noch von Nick Gage.
Ja, natürlich, also klar, ne, dass da jetzt halt kein 5-Sterne-Match bei rauskommt, auch klar. Also es war grundsolide halt. Es war auch so ein bisschen so eine random Titelverteidigung, weil quasi dadurch, dass jetzt halt AJ Gray halt klar war als nächster Challenger, war dann auch klar, ja gut, John Oliver gewinnt das Ding jetzt. Also jetzt nicht, aber ich gut, das war halt davor auch schon quasi
klar. Von vornherein klar, eben.
Das war halt so ein bisschen so eine obvious Titelverteidigung halt, ne?
Ja, weil Oliver ja den Asset Cup gewonnen hat.
Genau.
Und ja, Nick Gage. Können wir mal kurz einen Einschub machen?
Ja, wollte ich
nämlich auch. Dark Side of the Ring.
Yes.
Hast du gesehen?
Ja.
Ja, ich muss sagen, die Folge war mir fast zu kurz und fast zum Ende hin auch zu durchgerusht.
Ja, stimmt. Da hätte man sich für ein paar Sachen mehr Zeit lassen können. Zum Beispiel, ich hätte gerne halt ein bisschen mehr gehört über die Zeit. Das hat man ja quasi nur angeschnitten, wo er im Gefängnis war. Also man hat gesagt,
genau.
Jo, der war im Gefängnis. Und dann hat man direkt halt weitergemacht, wo der halt raus wieder war und dann wieder reingekommen ist und dann wieder raus.
Genau.
Ich hätte irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen so mehr gehört, so ja, wie war das so für ihn im Gefängnis? Hat ihn das vielleicht ein bisschen verändert oder sonst irgendwas? Hat er da noch mehr gelernt als nur Armdrags oder Oder wie war das halt so ein bisschen, das hätte ich mir gern ein bisschen mehr gewünscht. Also wie du sagst, da wäre vielleicht irgendwie ganz cool gewesen, wenn man ein bisschen mehr, vielleicht so eine 1,5-Stunden-Folge oder eine Doppelfolge wäre ganz cool gewesen, glaube ich.
Genau, eine Doppelfolge, wie du das ja auch schon bei anderen Leuten gemacht hast, hätte ihm bei ihm auch machen können.
Ja.
Genau, und ja, sehr lustige Geschichten, die man so gar nicht kannte, noch tatsächlich teilweise.
Ja,
ich erinnere an die Matratze.
Das war halt so witzig, also das war sogar ja nur ein Bonusclip, das hat es gar nicht in die normale Folge geschafft.
Ja,
aber man kann ganz kurz erzählen, er hatte ja das Deathmatch gegen David Arquette. Ich glaube 2019 war das schon.
2019 oder 2018, ja.
Bei dem Sommergegenstück quasi zum Spring Break bei Joey Janelas Lost in L.A.
Und, L.A. Confidential, yes.
Oder L.A. Confidential war es, glaube ich, ja genau. Und man hat halt David Arquette gebucht und hat ihn dann halt gefragt, jo, hast du Bock, ein Deathmatch gegen Nick Gage zu machen? Oder, nee, man hat erst nur gefragt, hast du Bock, ein Match gegen Nick Gage zu machen? Er hat gesagt, ja, gerne. Aber komm, wisst ihr was? Dann lass das doch ein Deathmatch machen. Ja, gut. Ich sag mal, als jemand, der vielleicht kein regelmäßiger Wrestler ist, oder, naja, der eigentlich gar kein Wrestler ist, ein Deathmatch zu fordern gegen Nick Gage ist schon sehr mutig, ne? Ja, dann haben die wohl einen Tag vorher, oder haben die das Match wohl besprochen, hat David Arquette wohl Gage und Brad Lauderdale zum Steakessen eingeladen und hat gesagt, ja komm, ja, lass mal das ein bisschen simpler machen, schneid mich irgendwie nicht auf oder sowas halt, ne? Ja.
Ja.
Dass das wohl nicht so ganz so funktioniert, das hätte ihm wohl klar sein sollen.
Vor allem Nick Gage, ich fand Nick Gage auch so geil. Ja, wenn er mir das sagt, natürlich mache ich das.
Ja, ja. Ja, das Match ist dann aber auch quasi mehr oder weniger in so einem Shoot geendet. Weil Nick Gage dann einfach auch draufgehauen hat, ne? Dann mit der Leittube und dem den auch einfach übergezogen hat, wo sich Arquette dann den Nacken aufgerissen hat. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war das ein bisschen die Schuld von Arquette selber, weil er sich, ich glaube, zu sehr angespannt hat in der Situation. Ich meine, man kann nicht verstehen, Nick Gage stand hinter ihm und wollte ihm eine Läufstoffröhre überziehen, also dass du da ein bisschen Pipi in der Butz hast. Als, wie gesagt, jemand, der halt kein Wrestler ist, ist auch mehr als nur nachvollziehbar, ne? Und, ja, dann hat Arquette sich, glaube ich, versucht, ein bisschen zu wehren, weil das für ihn ein bisschen zu sehr eskaliert ist. Und dann hat Nick Gage, glaube ich, nur gesagt, so, ja, komm, bleib jetzt liegen, sonst, mach ich dich fertig. Ja, und dann hat sich aber Arquette bei ihm halt gemeldet und hat gesagt, so, ja, komm, ich würde das Footage gerne haben. Was willst du dafür haben? Und Nick Gage erst so, ja, komm, ich bin nicht käuflich, verpiss dich. Und dann hat Arquette gesagt, ja, komm, du kriegst von mir eine neue riesen King-Size-Matratze. Wenn ich dann Footage nehmen darf, und die geht, ja, okay.
Das ist so lustig.
Es ist halt sehr wild. Aber davon abgesehen war es halt, es war eine krasse Episode. Du hast halt viel gelernt, auch über die Szenen beim Tournament of Death, wo ja Nick Gage quasi gestorben ist. Also er war für 7 Minuten klinisch tot, als sie ihn im Helikopter abgeholt haben. Und was ich gar nicht gewusst habe oder irgendwie vergessen habe, der Gegner war Thumbtack Jack, unser deutscher Deathmatch-Wrestling-Vertreter, der das miterlebt hat quasi, aus nächster Nähe. Und ja, das waren schon harte Szenen, ne? Also das hat sich ja relativ am Anfang schon geeignet, oder ist passiert, als Gage in so einen Stapel Leuchtstoffröhren da geworfen wurde, und da hat sich eine Arterie irgendwie unter seinem Arm geöffnet. Oder ist dann durchgeschnitten worden, halt durch die Light Tubes. Und sie hat halt dann nicht mehr aufgehört zu bluten. Und
Alter, das war ja meine erste Indie-Show, die ich gesehen habe.
Ja, Prost, Mahlzeit. Und also da krass auf jeden Fall, dass anscheinend, also es hat irgendwie niemand gemerkt, außer dem Kameramann wohl, der wohl direkt gesehen hat, okay, hier ist irgendwas nicht richtig, hier irgendwas ist hier gerade voll schief gelaufen. Hat halt direkt irgendwie einen Arzt geholt, die haben Gage in den Backstage-Bereich geschleppt und Nick Gage sagt, ja komm, ist nicht so schlimm, lass mich wieder in den Ring gehen. Und so, nein, Alter. Und dann ist es halt auch nicht so einfach gewesen, wohl da einen Krankenwagen zu holen, weil Tournament of Death ist ja da auf dem Anwesen von den Eltern von DJ Hyde da in auf irgendeiner Farm in Delaware. Also, da kommt so schnell wahrscheinlich auch kein Krankenwagen einfach mal so hin. Ja, haben sie halt einen Helikopter einfliegen lassen und den abholen lassen. Und TJ hat ja dann kurz danach oder einen Tag später dann irgendwie auch ein kurz Video aufgenommen. Also so ein bisschen so aus seiner Sicht. Also natürlich dann auch ein bisschen was von dem Ruhm quasi auch ein bisschen absahen, wenn du so willst, ne?
Ah, ich hab das gesehen und ich hatte direkt schlechte Laune.
Ja, also, ich meine, ich kann das verstehen, dass er sagt, okay, ich will so ein bisschen meine Sicht darlegen oder wie sich das für mich angefühlt hat, aber es war halt schon so ein bisschen Clickbait-mäßig halt so ein bisschen
ja, genau,
den Fame halt aus der Situation gerade schöpfen, weil es gerade heiß ist, ne?
Ja, genau, ne, vor allem aus seiner Situation, ey, er hatte ein Match mit ihm, Kacke passiert, aber ja, was soll ich sagen, hat er auch schon in seinem Buch verhackstückelt.
Ja.
Klar, er war da mit drin, aber dann dieses so ein Clickbait-Titel daraus zu machen, zu erzählen.
Ja, wie er. Genau, als Headline quasi so ein Just Killed Nick Gage, wo ich meine, so, ja komm, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen drüber. Also ich meine, es ist halt Fakt, Nick Gage war klinisch tot halt für 7 Minuten oder sowas halt, ne, aber dann jetzt halt zu sagen, oh, ich hab Nick Gage umgebracht, ne, ja komm mal, Digga, das hast du jetzt noch nicht nötig, oder?
Ja,
war halt für mich so, es kam auch für mich ein bisschen von TJ, also ich mag TJ eigentlich oder mochte ihn eigentlich immer sehr gerne und fand auch, dass das immer ein sehr, sehr sympathischer Typ ist, auch wie er halt immer über diese Deathmatch-Vergangenheit und so gesprochen hat, fand ich immer sehr, sehr offen und sowas, aber ich fand das schon ein bisschen sehr egoistisch, wie er dann da erzählt hat und ja, ich hoffe dann nicht, dass Nick Gage irgendwann den Märtyrer-Tod oder sowas halt stirbt, das war für mich dann schon so ein bisschen, ja, okay.
Ja, du musst auch, ich habe das Gefühl, das abzuschließen, dass der da mittlerweile auch so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, also, vielleicht leicht verbittert ist auch, weil ja, er halt einfach, schon, ne, und du musst auch bedenken, er macht das halt auch einfach für Spotfight, da reden wir halt über, da reden wir halt über 10.000, über insgesamt 60.000 YouTube-Abonnenten.
Ja, eben.
Wo er ja auch Teil des Podcast-Teams ist. Und dann, klar, willst du da auch ein bisschen abschöpfen.
Ja, natürlich.
Kann ich auch verstehen. Und, wenn ich dann auch die Kommentare lese, ist, naja, bei der Zielgruppe klickt das natürlich, weil das einfach WWE-Zielgruppe ist.
Aber was hat die WWE-Zielgruppe mit Nick Gage zu tun?
Nee, ich meine, hier, dies von Spotify, da wo Thumbtack Jack das hochgeladen hat, TJ.
Ach so.
Und die haben halt als Zielgruppe halt WWE-Leute.
Ja, gut.
Und dann liest du, ach krass, ich wusste das gar nicht. Danke, TJ.
Ja, okay. Klar. Ja, die halt generell so außerhalb von WWE halt uneducated sind und dann halt nicht mal irgendwie, keine Ahnung, wussten, dass es halt dieses Match überhaupt gab mit Nick Gage, wo das halt passiert ist. Sowas halt quasi dann, ne?
Ja, genau. Und dann auch so Sachen wie, wo kann ich eigentlich Dark Side of the Ring gucken?
Oh Mann.
Und, ja, also, du, seid ihm gegönnt, er hat da jetzt, stand jetzt 6.000 Klicks auf dem Video, seid ihm gegönnt.
Ja, natürlich.
Aber ich find's immer so ein bisschen, ja, bisschen schwierig.
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber, ja, generell nochmal die Folge, also war auf jeden Fall halt ein krasses Ding, ne, auch wenn man das nochmal so erzählt hat mit seinem Bankraub und sowas halt, ne, ja. Oder John Moxley hat das auch so schön erzählt, dann, der Dude, der kommt in seinem, bei seiner Entrance zugemummt bis zum Geht nicht mehr, du siehst nur einen Schlitz für die Augen. Ja, aber die Bank ausrauben, da hat er nun Kapuze auf und guckt quasi fast noch in die Kamera, wenn er rausgeht. Ist halt so, so typisch Nick Gage dann halt wieder, ne? Aber ich finde, Moxley hat was sehr, sehr Geiles gesagt, ganz am Ende der Folge, dass der Typ einfach so unfucking fassbar over ist und Vince McMahon würde einfach töten, wenn er für jemanden, der so eine Connection zu den Fans hat, wie Nick Gage das hat.
Ja, Problem ist, Vince McMahon könnte damit nicht umgehen. Fertig.
Vermutlich ja. Aber das waren so richtig, das waren ja quasi so die abschließenden Worte zu dieser Folge. Das fand ich richtig cool, einfach so. Auch dann gerade nochmal von jemand von Moxley, der einfach weiß, wie es halt im Hause McMahon einfach auch abläuft.
Eben. Und genau. Auf jeden Fall, dann, wie gesagt, Dark Side of the Ring, super empfehlenswert.
Ja.
Ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Ja,
jetzt als nächstes kommt, die WCW New Japan Show in Nordkorea 1995.
Ja, Mann.
Ja. Vor allem, weißt du, was ich an dieser Nick Gage-Folge schön fand?
Was denn?
Ich musste nicht Jim Cornette zuhören.
Das ist richtig. Den hat man wahrscheinlich auch extra für die Folge ausgelassen.
Was ich aber auch sehr schön fand, niemand von CZW.
Ja, tatsächlich, ich habe tatsächlich gedacht, dass man vielleicht irgendwie wenigstens DJ Hyde oder sowas mal holt, weil der ja halt der Owner von CZW ist. Aber gar nicht, man hat halt nur Brad Lauderdale geholt, der halt anscheinend auch ein guter Freund privat ist von Nick Gage. Und ja. Der halt dem so ein bisschen auch quasi unterstützt hat, als der halt, quasi, die hatten ja noch sehr engen Kontakt, kurz bevor halt Nick Gage die Bank ausgeraubt hat, da war der ja obdachlos, glaube ich.
Genau.
Und war dann quasi bei Lauderdale zu Hause und ist quasi von Lauderdales Haus mehr oder weniger in diese Bank gestürmt. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die da halt quasi so ein krasses Verhältnis doch hatten. Deswegen macht es halt auch quasi Sinn, dass von Anfang an Nick Gage quasi der größte Star war von GCW.
Er hat ja auch gesagt, sobald Nick Gage rauskommt, dann push ich den des Todes.
Ja, sie wollten ja quasi sogar das Nick Gage Invitational machen und Nick Gage konnte ja nicht hinkommen, weil er wieder in den Knast zurück musste.
Auf dem Weg dahin, genau.
Und das ist halt schon crazy. Und ich glaube, du hattest mir sogar gesagt, dass Zandig eigentlich für die Folge kommen sollte, aber ja, das hat man sich dann gespart.
Genau. Weil er gesagt hat, ja, man soll ihn doch bitte nicht nur auf sein sehr fanatisches Donald Trump, ich bin White Power Typ runterbrechen. Sondern, es soll um die Sache gehen, aber Vice TV ist ja eh Staatsfernsehen und genau.
Ja, dass er das also
nicht hat man zeigen lassen.
Ja, kann ich aber auch verstehen, wenn ich ehrlich bin.
Aber du, was soll Zendik erzählen? Also der ist doch durch.
Ja, natürlich. Der kann aber höchstens kann der was von diesem Vorfall erzählen, den sie da auch kurz angesprochen haben mit Justice Payne, wo der quasi auch Nick Gage halt in dem Match da geshootet hat.
Ja, vor allem der eigene Bruder.
Ja. Die hatten ja jetzt wohl auch nicht so das beste Verhältnis zueinander.
Nee.
Obwohl es natürlich trotzdem halt, du hast halt schon gemerkt, okay, das hat den Gage halt krass getroffen, als er halt verstorben ist letztes Jahr.
Ja.
Und,
vor allem, das war an einem Tag von der Show und dann haben sie auch erklärt, wie das passiert ist.
Ja.
Der ist halt auch einfach vor Bullen abgehauen. Und, dann ist er halt einfach eine Brücke runtergesprungen.
Genau. Also oft, wobei sich das, also es hieß ja eigentlich, dass der halt quasi, gestorben ist durch Selbstmord. Also
ja.
Gut, von der Brücke runterspringen ist ja dann auch quasi, ist halt Suizid, aber das hörte sich dann jetzt halt für mich in der Geschichte so an, okay, der ist jetzt nicht gesprungen, weil irgendwie kein anderer Ausweg, sondern das hörte sich für mich dann, als ob das so ein bisschen aus dem Affekt wäre, okay, der ist halt vor den Cops geflüchtet und quasi in der Flucht einfach diese Brücke runter, also jetzt nicht mit der Intention vielleicht zu sterben, sondern einfach, keine Ahnung.
Kein Ausweg gesehen, mal gucken, was passiert.
Genau, er wollte einfach quasi von der Brücke runter, um vor denen halt zu fliehen halt. Aber gut, man weiß halt auch nicht, was bei diesen Leuten dann halt vorgeht und das will ich jetzt auch gar nicht beurteilen oder halt keine Ahnung, irgendwie schlecht reden oder sonst irgendwas, also keine Ahnung. Auf jeden Fall eine krasse Sache halt natürlich auch, wie dann halt so, auch so Sachen, dass man halt gar nicht wusste, so vielleicht so, wie dem sein Leben halt so am Arsch halt war. Also ich meine, du hättest ja denken können, also ich hatte jetzt irgendwie auch nie so im Kopf, okay, dass Nick Gage vielleicht ein krass mit Drogen zu tun hat, aber im Endeffekt macht es ja Sinn, auch gerade durch die Deathmatch-Karriere und sowas halt.
Ja, Drogen, Alkohol.
Und sowas halt, dass das halt, ich will nicht sagen, halt Standard ist, aber dass das halt dann doch nicht überrascht, wenn es halt in so eine Richtung geht, ne?
Genau, und nicht überrascht und auf jeden Fall, muss ich sagen, wie gesagt, sehr gute Folge, Nick Gage, einfach bester Mann und er sagte auch, ja, hier meine Gang, Murder, Death, Kill.
Ja.
Und er sagte, ey, ist krass, wie viele Leute mich einfach lieben und Murder, Death, America, Australia, genau. Germany, Austria.
Das ist ja auch und, was Krasses, was mich total überrascht bei diesem Charakter einfach. Das war vorher, also seine Anfangskarriere, ne? Okay, da haben die Leute den halt geliebt. War das halt ein Deathmatch-Wrestler war, der kranken Scheiß gemacht hat. Dann war der halt im Gefängnis für 5 Jahre. Nee, für 4, glaube ich. Für 4,5.
Nee, und dann nochmal für 5. Nochmal ein Jahr, also 5 insgesamt.
Genau, also insgesamt 5 Jahre. Und zwischen den beiden Gefängnisaufenthalten war der, keine Ahnung, für ein paar Monate da. Also der war halt für fast, oder für 6 Jahre war der halt komplett weg einfach. Und dass die Leute trotzdem, als er wieder da war, Weil, naja, ist ja auch ein Krimineller gewesen halt, ne? Also, ich meine, der hat jetzt nichts so krass Schlimmes gemacht, also er hat niemanden umgebracht oder niemanden vergewaltigt oder sonst irgendwas, aber, naja, der hat eine Bank halt ausgeraubt. Aber, dass die Leute halt dem das schon so irgendwie verziehen haben, weil die wussten, okay, der hat jetzt quasi niemandem Schaden zugefügt, der hat halt ein bisschen Geld, also das war ja auch, ich habe immer gesagt, der hätte so eine riesen Bank überfallen, aber das war ja so eine kleine, kleine Filiale einfach, die der da halt ausgeraubt hat. So ein lokaler kleiner Schalter quasi. Und ja, das haben die Leute dem einfach verziehen. Und der kam dann einfach wieder als so ein krasser Star. Das ist schon crazy. Und das ist das, was mich so verwundert und so beeindruckt hat einfach an dieser Personalie von Nick Gage.
Genau. Ja, aber wie gesagt, dass der Nick Gage-Exkurs, ich sag mal so, wir haben jetzt so lange über Nick Gage und Dark Side of Ring geredet, wie die Pause zwischen dem Nick Gage-Jordan Oliver-Match und dem Main Event war.
Korrekt, dann musste man nämlich erstmal ein bisschen was aufbauen.
Noch zu dem World Title Match muss man sagen, ja, Gage hat gewonnen. Nach dem Match kam AJ Gray raus. Er wollte Gage die Hand geben, Nick Gage wollte aber erst ein Mikro, wollte was sagen. AJ Gray ist dann auf Gage losgegangen, Oliver wollte ihn safe machen, er hat erst Oliver abgefertigt, dann Nick Gage. Spricht dann jetzt bei der Show Draft Day, die unserer Aufnahmezeit gestern war. Oder wie wir festgestellt haben, heute morgens.
Ja, genau.
Genau, dann wurde nämlich als, haben auch gesagt, hier extra Pause. Und dann wurde das Match gezeigt, was der Grund für den Main Event ist. Erläuter doch mal die Story, Drew.
Ja, das ist eine gute Frage.
Was da passiert ist, also der Vorfall von G. Raver und Jimmy Lloyd.
Ja, das ist eine gute Frage, so genau weiß ich das gar nicht mehr.
Hattest du mir das nicht mal erklärt?
Boah, ich bin jetzt auch ganz... Achso, nee, genau, war es nicht, dass sich G-Raver seine schlimme Verletzung damals in dem Match gegen Jimmy Lloyd zugefügt hat, da wo er sich halt den Nacken aufgeschlitzt hat und eine Klage von Jim Cornette geholt hat. Also da, wo der jetzt so lange weg war halt. Ich weiß nicht, war das nicht sogar gegen Jimmy Lloyd?
Das war in einem, Scramble mit Jimmy Lloyd und G-Raver, das war bei der Two Cuffs Toe Show, genau, das war bei einer, das war Sekunde.
Genau, bei dieser Crossover Show mit Black Label Pro, da eine Two Cuffs Stuffed oder sowas, ne?
Ja, genau, Two Cuffs Stuffed, richtig, und ja.
Ja, da hat das halt so ein bisschen angefangen, da war ja G-Raver wirklich lange raus, also ich glaube, der war ein bisschen mehr als ein Jahr, war der halt weg wegen seiner Verletzung.
Genau, das war halt einfach ein Spot mit, Jimmy Lloyd und G-Raver waren auf der Leiter.
Ja, genau.
Und G-Raver hatte unterm Arm eine Light Tube und dann sind die halt weggerutscht und die Light Tube hat sich halt richtig in den Arm geschlitzt.
Ja, genau, genau sowas halt, ne? Und genau, also der hat ja wohl auch richtig krass irgendwie geblutet und sowas halt, direkt Krankenhaus und wie gesagt, der war halt richtig lang dann weg, ne?
Ja.
Und dann ist der halt wiedergekommen. Ich glaube Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, eins von beiden.
Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres, genau. Genau,
ist der halt wiedergekommen, ne? Hat er so ein bisschen Rache geschworen an Jimmy Lloyd. Dann gab es halt ein I-Quit-Match zwischen den beiden.
Mhm.
Und ein Tag-Team-Match, mit wo sie halt ihre Partner selbst wählen durften, bei, ich glaube sogar auch am Collective Weekend.
Ne, es gab ein I-Quit-Match, das war noch letztes Jahr, genau, weil er kam hier wieder und hat hier Jimmy Lloyd angezündet.
Stimmt, das war es, genau, hat er da angezündet einfach.
Genau, dann hatten sie ja bei der Show Form Collective ein No Ropes Barbed Wire Match. Und dann beim Ding selber gab's, bei Planet Death gab's dann Gory und Jimmy Lloyd gegen Brandon Kirk und G-Raver in einem Four Corners of Pain Tag Team Match.
Genau, das war's. Und da hat man jetzt gesagt, so ja, jetzt müssen wir den Schlussstrich ziehen. Gab ja dann noch so ein kleines Hype-Video, wo halt G-Raver im Fernsehen quasi von Jimmy Lloyd war und so ein bisschen halt noch diesen Aufbau halt gemacht hat.
Ey, der Typ ist nur Angst.
Der ist schon scary, also vom Look vor allem. Der hat ja dann noch so, so weiß oder ganz, ganz hellblaue Kontaktlinsen quasi an. Und wenn du dann siehst, wie das Blut von seinem kahlen Kopf quasi runterläuft in sein Gesicht und sowas, das hat schon Horrorfilm, Niveau. Und da hat man halt gesagt so, yo, jetzt wird's jetzt Zeit für noch eine Schippe drauf. Glass Ceiling Deathmatch. Also Glas war hier Programm. Ja. Ging dann ja, auch ganz Blut. Gut ab, ne? Ja, Blut, das trifft das ganz gut.
Ja, ist für mich auch ein Match of the Night. Also.
Ja, definitiv, auf jeden Fall.
Definitiv und das war ein geiles Ding. Viele kranke Spots. Viel Glas und G-Raver ist einfach verrückt.
Ja, der ist schon zick, der Dude, ne?
Mir vor allem dann auch so diesem Promo-Ding zu erzählen, ey, ich musste wieder Bewegung in meinen Arm kriegen. Ja, was mache ich? Ja, ich gehe quasi in ein Match, was mich quasi genauso verletzt hat.
Ja, richtig.
Ja, natürlich.
Das ist schon heftig. Auch dann gab es ja hinter dem Ring auf der einen Seite so einen riesen Scaffold halt, wo er dann einfach runtergesprungen ist mit so einer Swanton oder was auch immer halt durch
so drei Glasplatten.
Ja, ein Spot, den gab es auch, der sah richtig böse aus. Da hatte er Jimmy Lloyd auf dem Top Rope liegen, eine Glasplatte drauf und wollte so einen Back Senton machen, aber die Glasplatte ist halt nicht kaputt gegangen.
Oh ja,
ich weiß gar nicht, also ich glaube, klar, wenn das Glas zerbricht, das fliegt halt in alle Richtungen. Aber ich glaube, wenn diese Glasplatte dich nochmal quasi so zerdrückt, tut das halt auch nochmal ganz schön weh.
Ja, klar, wenn das nicht nachgibt, sondern quasi noch gegensteuert und du da drunter liegst, dann ist ja nochmal schlimmer.
Eben, und Glas ist halt übergeflogen, da gab es auch so einen Spot, wo halt, ich glaube, Jimmy Lloyd halt aus dem Ring gesuperfixt wurde, auch auf so Glasplatten, die halt übereinander so in so einem Konstrukt halt irgendwie gestapelt waren, auch nochmal schön durch. Natürlich auch quasi direkt in front von der ersten Reihe halt, ne? da waren schon ein paar böse Sachen bei. Die haben beide gesuppt wie sonst irgendwas, vor allem G-Raver, Alter. Wie gesagt, ne? Mit seinen Kontaktlinsen und sowas halt, wenn da dem das Blut durchs Gesicht läuft. Alter. Jason Voorhees ist halt auch mal gar nichts dagegen.
Nee, gar nicht. Und wie gesagt, G-Raver hat dann das Match. Alter, der Spot mit dem Superplex von oben von diesem Ding durch diese Glasplatten, was ja dann die Endsequenz eingeläutet hat, Alter.
Tschüss, ey.
Und dann noch zum Ende einfach dieser Shining Wizard war es ja, glaube ich.
Ja.
Und dann hat G-Raver gewonnen und er hat dann noch Jimmy Lloyd mit Glasscherben bespuckt.
Ja, hat sich selber noch mal in den Mund gestopft.
Habe ich mich gefragt. Hast er ihn tatsächlich legit oder war das nur so eine krasse Fehde oder war es alles ein Shoot?
Also ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach um so ein bisschen, weil es in die Fehde gepasst hat, aber wer weiß, ob da zwischen den Leuten wirklich alles böses Blut ist. Also ist natürlich alles möglich, also deswegen keine Ahnung. Also
Es wirkt, klar, G-Raver ist halt auch so ein Typ, er hat ja auch die Präsenz, um das so darzustellen.
Klar.
Und genau, ja. Da muss ich sagen, ja, krasses Ding.
Ja, definitiv.
Show an... Sag du, Entschuldigung.
Sie haben ja dann auch quasi noch so am Kommentar so ein bisschen angedeutet, so, ja, war das jetzt genug? Ist das jetzt das Ende? Kommt da noch mehr? Und denkst so, ja, was wollen die jetzt noch mehr machen? Wollen die jetzt noch einen draufsetzen oder was? Also bitte nicht. Also ich meine wohl, A hat der G-Raver jetzt ja schon klar gewonnen. Er hat das I Quit Match ja, glaube ich, auch gewonnen.
Ich gucke.
Und,
er hat das I Quit Match auch gewonnen, genau.
Und, hat jetzt zwei große Matches quasi gewonnen, also sollte dann jetzt halt auch genug sein. Also, ich finde, das sollte man dann an der Stelle vielleicht dann auch beenden und dann sagen, ja, Schluss jetzt. Keine Ahnung, dann gibst du dem G-Raver jetzt vielleicht einen Title-Shot gegen Alex Colon auf den Ultra-Violent-Title oder sowas halt.
Das ist das Sinnvollste, was du machen kannst, tatsächlich. Dafür hast du ja den Titel.
Eben. Und das ist halt vielleicht das, was am meisten Sinn macht. Und ja, packst ihn dann jetzt halt prominent in die nächsten Deathmatches. Also ist dann wahrscheinlich demnächst auch G-Raver gegen Atticus Koga das nächste Ding to go, wahrscheinlich bei irgendeiner nächsten großen Show wieder.
RIP Atticus.
Ja.
Das ist wir haben Tournament of Survival noch.
Stimmt. Das Tournament of Survival 666.
Warum 666?
Ja, weil es das sechste ist und dann haben sie gesagt, ne, haha, wegen ne, 666, weil das Deathmatch Wrestling ist die Hölle und so weiter, hahaha, ha, ha, deswegen.
Aber das können wir uns doch sehr gerne angucken.
Ja, warum nicht, ja. Mal gespannt, wer sie da announcen.
Ohne den, ich mache jetzt mal ein Kaltstart-Finale, ohne, also ein Hot-Take-Finale, ohne irgendwen zu announcen, zu wissen. Atticus Koga gegen G-Raver, danke.
Würde ich nicht ausschließen.
Und ja, wie gesagt, dann noch zum Abschluss, die Show fand ich super solide, war ganz cool und ja.
Ja, kann mich da nur anschließen, also war, war...
Also ich muss sagen, die GCW liefert einfach gut ab.
Das auf jeden Fall, also das ist wahrscheinlich...
Vor allem GCW hat eins gelernt, was die Indies in den 2000ern nicht zu lernen wussten. Es muss nicht immer alles 80 Minuten Vollspeed, alles 5 Sterne.
Richtig.
Es reicht halt auch, wenn man mal sagt, ey, Match hat mich nicht gekickt oder es war einfach ein 10 Minuten Squash. Ja. Und dann sagen, ey, der Main Event war auch wirklich der Main Event.
Richtig, das macht ja dann auch quasi diese großen diese Big Matches, macht das ja dann sogar quasi noch besser halt, wenn du quasi vorher so ein bisschen... kleineren Kram hat und dann kommt am Ende halt das ganz große Big Main Event halt.
Genau. Und ja.
Ja, ich meine, ich sag mal so viele Shows wie GCW machen, können die sich das auch nicht erlauben, dass halt bei jedem Match irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten Banger oder sowas hast. Das funktioniert halt dann irgendwann nicht mehr, ne? Außer du hast halt so eine große Show wieder wie Spring Break, aber die hast du halt ein oder zweimal im Jahr, dann ist es halt wieder was anderes, dann ist es okay. Mäßig.
Genau, also da stimme ich zu. Was wollte ich noch gesagt haben? Genau, ja, die nächste GCW-Show, die werdet ihr dann auch in den nächsten Wochen wieder von uns hören.
Yes.
Und ja, mal sehen. Ich guck grad mal, ob hier noch was schon was angekündigt ist. Genau, heute war Draft Day. Am 5.6. ist schon das Tournament of Survivor.
Ja.
Genau, Survival, so. Das ist nämlich wieder ein Doppelwochenende.
Yes.
5.6. das TOS und am 6.6. GCW Zombie Walk. Und am 19.6. da freut sich schon der Drew drauf. GCW Outlaw Macho in Wyoming.
Ja, Mann, das finde ich tatsächlich sehr, sehr geil. Einfach weil halt, ich meine, wann hörst du mal von der Wrestling-Liga, die in Wyoming veranstaltet? Deswegen habe ich das halt so gefeiert, weil du denkst so, ja komm, die machen jetzt einfach, weil sie es können, in fucking Wyoming. 3 Wochen.
GCW macht alles, weil sie können.
Ja, genau, alles, weil sie können. 3 Wochen später, so gefühlt, sind sie dann bei Zona Bainty Tres in Mexiko auf dem Schrottplatz.
So Panne.
Und von daher finde ich das halt so cool, dass du halt, keine Ahnung, du bist halt nicht eine lokale Liga aus Texas, wo halt quasi jede Show den gleichen Vibe hat, sondern du hast halt mal da eine Show, du hast mal in Kalifornien zum Beispiel eine Show, die dann auch wieder ein komplett anderes, so von der Aufmachung ist. Dann hast du halt was von Wyoming, in Wyoming, wo ich mir das irgendwie jetzt, keine Ahnung, so ein bisschen westernmäßiger halt vorstelle, so ein bisschen wie damals diese Wombat-Shows da in Tennessee oder sowas halt.
Ja, genau.
Und von daher bist du halt da super divers in dem, was du halt tust. Und deswegen catchst du halt so viele Fans auf verschiedenen Ebenen halt. Keine Ahnung, wenn du ein Deathmatch-Fan bist, bist du dabei. Liebst du, keine Ahnung, zwei Heavyweight-Dudes, die einfach ein anderes Team wegklatschen. Willst du technisches Wrestling, dann bist du halt auch am Start. Und sowas. Du hast halt für jeden was dabei. Und das ist halt das Coole.
Definitiv. Und wenn ich... Wenn das schon richtig verzeichnet wurde bei Cage Match, Dann ist nämlich bei der Show in Wyoming.
Ja.
Ist nämlich folgende Person dabei. Ricky Morton!
Ist das, das ist korrekt, das haben sie announced vor ein paar Tagen oder so, dass der am Start da sein wird.
Geil. Ja, Ricky Morton, Matthew Justice, Manders, Janella, Jimmy Lloyd, Effie und AJ Gray.
Nice.
Ja, du, dann würde ich sagen, wir sind jetzt schon über eine Stunde, hätte ich gar nicht erwartet.
Nee, ich auch nicht,
tatsächlich. Dann würde ich sagen, wir hören jetzt hier mal auf und dann hören wir uns bei der nächsten Folge des Catch Clubs. Tschüss!
Jawohl, bis dann, tschö.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.